Einfach mal so als Beispiel. Ein Kunde von uns, die Opus verwenden für Dokumentenauswertung, haben eine Effizienzsteigerung von 80%. Gegenüber vorher, einfach mit den gemessenen Zeiten, gegenüber vorher, wo sie die Sachen selbst ausgewertet haben, ausgelesen haben, und das halt Mitarbeiter gemacht haben. Ja, und dann kannst du dir jetzt überlegen, wenn du da als Anbieter nicht mitgehst, was bedeutet das denn? Bist irgendwie 80% teurer? Wer bezahlt das am Ende noch?
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von CoreShift, dem Colana Tech Podcast. Über KI wird in Unternehmen viel geredet und ziemlich oft landet das Ganze nach dem Pilotprojekt wieder in der Schublade. Mein heutiger Gast sieht jeden Tag, woran das liegt und auch, was KI wirklich bewegen kann. Das Spannende, er ist dabei kein Theoretiker, sondern probiert so ziemlich jedes neue KI-Modell selbst aus, sagt aber im selben Atemzug, dass ohne ordentliche Tests und Spezifikationen gar nichts geht. Wie das zusammenpasst, das klären wir heute. Zu Gast ist Alexander Witkowski, CTO von den Developers aus Dresden, und wir reden heute Klartext zum Thema KI.
Hey Mark.
Schön, dass du dabei bist, und wir fangen am besten einfach mal ganz vorne an. Bei dir fing das Programmieren nämlich auch schon in der Schule an, und warum ist es dabei eigentlich geblieben?
Wie hat das angefangen? Das war so ein bisschen, bei mir in der Schule war Programmieren im Informatikunterricht war Turbo Pascal. Und dann dachte ich so, ey, das kann nicht sein, ja. Also zu Hause hatte ich einen Rechner, also der erste, gut, der war mit DOS, aber dann später mit Windows. Und die Programme sahen halt anders aus als das blaue mit Text und Cursor, was Turbo Pascal rausgegeben hat. Disclaimer, heute lieben die Leute das wieder in ihren CAI-Programmieranwendungen. Aber mir war das damals zu wenig und ich dachte, ey, das muss ja mehr geben, muss man mehr können. Und dann habe ich mir über Bekannte Visual Basic 6 besorgt. Und das war dann so die neue Welt, wo wir angefangen haben, Programme zu schreiben und so die erste Software entstanden ist. Und beim Studium ging das dann weiter über .NET-Entwicklung. Und was ein bisschen lustig ist, meine professionelle Softwareentwicklungskarriere habe ich angefangen mit Windows Phone. Und auch nur so, ja, da kam viel Zufall da rein. Tatsächlich habe ich damals über Twitter bei einem Gewinnspiel mitgemacht von der Telekom. Und war einer von drei Leuten von der Telekom, die ein Windows Phone gewonnen haben. Und dann kam die Neugier dazu zu sagen, ey cool, Windows, ja, VB, damals dann schon .NET, was ich entwickeln konnte. Da machen wir mal was draus. Und dann habe ich da angefangen halt so, ja, mit dem, was die Microsoft Docs damals hergegeben haben und das, was man so online gefunden hat, ein Windows Phone Programm zu schreiben oder so Windows Phone Programmchen. Und bin dann da über die .NET User Group, wo ich dann zu Besuch war und ja, Leute gefunden habe, die das auch cool fanden. Die meinten, Mensch, dann komm doch mal bei uns vorbei, vielleicht haben wir einen Studentenjob für dich. Und dann bin ich eingetaucht in die Welt der echten Softwareentwicklung.
Also das Windows Phone, manche Zuhörer oder Zuhörerinnen kennen das wahrscheinlich gar nicht mehr. Das war ja Microsofts großer Versuch, Apple anzugreifen. Und da schwirrt ja bis heute noch dieses Meme durchs Internet mit dem, wo Microsoft so eine Beerdigung gemacht hat. Da sind sie alle in Schwarz rumgelaufen und haben so ein iPhone praktisch zu Grabe getragen, weil jetzt kommt das Windows Phone 7. Das muss irgendwie so 2010 ungefähr gewesen sein. Also daran erinnere ich mich noch sehr gut. Genau, und dann bist du ja von dem, sag ich mal, von der Windows Phone Programmierung irgendwann in einen ganz anderen Bereich gerutscht, und zwar Medizintechnik, also stark im regulierten Bereich.
Genau.
Was hast du denn dort über professionelle Softwareentwicklung gelernt, und wie wirkt sich das noch bis heute aus bei dir?
Ja, also genau, das war das, wo es weiterging, wo ich auch gerade meinte, da bin ich durchaus dankbar dafür, das gesehen zu haben. Und ich weiß auch das noch das erste Projekt, wo ich mitgearbeitet habe, Code programmiert. Und da weiß ich noch, ich habe das eingecheckt und dann hat mich der Entwicklungsleiter von dem großen Medizintechnikkunden angerufen und dann hat gemeint, hey, cool, was du da gemacht hast, die Funktionalität passt auch alles, aber wir haben gesehen, du hast da drei Warnings im Code eingecheckt. Und kannst du das bitte noch beseitigen? Das ist bei uns Policy, dass wir keine Warnings haben. Und damals gab es halt nicht die eine Pipeline und auch keine Pull-Requests, wo das praktisch automatisiert überprüft wurde, sondern in dem Fall gab es halt eine Person, die dann ein Auge drauf hatte, das war der Entwicklungsleiter und der hat dann halt das Telefon in die Hand genommen und hat die Entwickler angerufen, wenn da was nicht gepasst hat. Und das war so der erste Einstieg, zu sagen, hey, nur, dass Software läuft, das ist noch nicht alles, was man braucht. Und ja, im regulierten Bereich, sei es jetzt Software, die wir unter den Anforderungen des Eisenbahnbundesamts geschrieben haben, oder auch sehr, sehr viel Medizintechnik-Software, oder auch regulierte Sachen für die BaFin, da merkst du halt immer, dass sozusagen da bestimmte Qualitätsmanagementprozesse gefordert sind. Und wenn man den Prozess nicht nur auf dem Papier hat, sondern auch lebt, dann kommen solche Dinge und bekommen solche Dinge eine Wichtigkeit, wie zum Beispiel, und das mag jetzt vollkommen einfach und trivial klingen, aber irgendwie Testabdeckung, ordentliche Unit-Tests, auch irgendwie eine Testpyramide, die den Namen verdient hat und nicht irgendwie auf dem Kopf steht, wo man sagt, hey, wir haben ganz, ganz viele Leute, die manuell testen, aber automatisierte Tests und Unit-Tests haben wir praktisch gar nicht. Und wo man auch merkt, okay, ein Softwareprojekt ist in so einem regulierten Bereich eben nicht nur Code schreiben, sondern das ist vielleicht die halbe Miete. Und dann kommt nochmal ganz viel Dokumentation, Software Development Lifecycle, dass unsere Software das macht, was sie machen soll und das auch noch richtig macht.
Genau, und dann kam irgendwann der Sprung in die Gründung. Dann kamen die Developers. Die Developers sind jetzt 13 Jahre alt ungefähr.
Richtig, 2013 haben wir angefangen.
2013. Was war damals die Idee hinter den Developers und was ist davon heute noch genauso relevant wie damals?
Ja, so ein bisschen die Idee war, dass ich mit den zwei Mitgründern, Bastian und Martin, wir haben uns gut verstanden. Wir kannten uns auch durch diese .NET User Group Community. Und wir saßen zusammen, wir hatten Lust, was zusammen zu machen. Und die Idee war so ein bisschen, lass uns eine App bauen für irgendwas und damit reich werden. So wie man das jetzt, glaube ich, mit KI sagen würde. Ja, also was jetzt so KI ist in aller Munde, die Lösung für alles, war halt einfach vor 13 Jahren waren das Apps. Du baust eine App, da kamen halt so die ersten Unicorns, ohne dass man sie damals so benannt hätte, aber die ersten Firmen, die gefühlt mit relativ einfachen, simplen Geschichten, mit für jedermann umsetzbaren App-Ideen groß rausgekommen sind. Wir haben so gestartet, hatten dann ein, zwei Ideen verfolgt, aber waren halt im Dienstleistungsbereich unterwegs. Und ja, wie es manchmal so ist, wir waren halt so erfolgreich mit den Dienstleistungssachen, dass unsere Kunden uns nicht haben gehen lassen. Es war einfach zu wenig Zeit rundherum, um sich mit Produkten ernsthaft zu beschäftigen, beziehungsweise, wenn man ganz ehrlich ist, wir haben auch ein, zwei Produktideen versucht zu entwickeln, aber, und das wissen auch viele, so einfach, wie das halt von außen scheint, mit wir müssen nur ein Produkt entwickeln und dann wird das schon irgendwie mega cool und man wird reich damit, ist es leider nicht. Aber wir konnten in dem Atemzug halt vielen Kunden helfen, Projekte umzusetzen, da verdammt coole Sachen zu machen, auch das eine oder andere Projekt in der letzten Minute vorm Scheitern bewahren und retten. Das macht bis heute sehr, sehr viel Spaß. Von daher war das eigentlich auch alles okay, so wie es war.
Du hast es eben schon angesprochen, momentan ist ja KI für alles irgendwie die Lösung. Aber wenn man noch ein bisschen zurückschaut, wann war denn der Punkt, wo du gesagt hast, okay, KI ist nicht nur ein Trendthema, das wird ernst. Weil es gab ja eine Zeit lang davor, war ja das Thema VR irgendwie in aller Munde. Da war irgendwie alles wird nur noch Virtual Reality. Es gibt mittlerweile so die Einsatzgebiete, wo sich das etabliert hat, aber es ist nicht so explodiert, wie viele es damals irgendwie prognostiziert hatten. So, wann war denn für dich der Punkt, wo du gemerkt hast, okay, KI, das ist ein Thema, was alles grundlegend verändern wird?
Also es gab gar nicht so den einen Punkt. Also wenn, dann könnte man vielleicht so auf die großen Momente zurückblicken und sagen, das war so die erste Public-Version von ChatGPT, wo man vorher sicherlich auf API-Ebene mit generativen Modellen schon mal probiert hat und gespielt hat. Aber so die erste Version von ChatGPT, die auch wirklich schon mit einem gewissen Wissen mit um die Ecke kam und wie so ein Buddy war, um zu sprechen, das war schon cool. Vorher haben wir viele Sachen beobachtet. Eine Sache, wo ich immer misstrauisch war, war die allgemeine Big Data Geschichte mit, ohne dass man genau wusste, was die Anwendungsfälle sind, hat man schon versucht, Daten zu horten, auszuwerten. Da gab es Leute, die haben dann angefangen zu trainieren, also eigene Modelle zu trainieren, ohne genau wissen zu wollen, wo man hin will, wo ich halt sage, ja, das ist schon echt schwierig. Also Fachanwender gruseln sich jetzt. Natürlich hatten die Ideen, wo sie hin wollten, weil du musst ja fürs Trainieren auch irgendwelche Ziele verfolgen und brauchst irgendwie gut und schlecht Entscheidungen. Aber wenn man damals mit Leuten gesprochen hat, da war das noch so nebulös mit, ja, wir probieren 1000 Sachen aus und das eine coole wird schon kommen. Das war ein Punkt, wo ich misstrauisch war. Ich muss aber auch zugeben, dass ich auch bei diesen Codesachen sehr misstrauisch war. Dadurch, dass ich Microsoft MVP bin, hatte ich praktisch von Stunde 1 gefühlt so eine Lizenz für Microsoft Copilot. Hab das auch in gefühlt Stunde 1, da gab es so einen, es gibt immer so interne Calls, also so Calls, die unter NDA stehen, wo sie halt so Produktneuerungen und sowas vorstellen. Und ich war bei einem der ersten Calls zu Microsoft Copilot, also nicht Microsoft Copilot, sondern GitHub Copilot, muss man ja unterscheiden. Danke Microsoft für das Naming, alles heißt Copilot. Die von GitHub Copilot, von den ersten Versionen. Ich habe das ausprobiert und ich war überhaupt nicht begeistert. Also irgendwie war das so ein Ding mit, ich sende allen Kram online, die Textvorschläge, die kommen, die sind jetzt nicht besser als das, was mir ReSharper irgendwie geliefert hat. Manchmal sogar schlechter, manchmal irreführend. Manchmal hat er halt so übermotiviert versucht, Sachen zu vervollständigen, die ich da gar nicht haben wollte. Also da war ich echt so ein bisschen misstrauisch oder ernüchtert von dem, was einem alle versprochen haben. Und mit ChatGPT und ich sag mal so in den letzten Zeit richtig einschätzen ist schwierig. Ich glaube, mittlerweile sind es 2 Jahre, aber so in die Entwicklung, die wir in den letzten 1, 2, 3 Jahren da gesehen haben, das ist ja einfach verrückt, was da passiert ist. Und
Ja,
ich
absolut.
erlebe das halt jetzt noch viel, dass Entwickler vom Kunden oder auch aus dem Kollegium kommen, die misstrauisch sind gegenüber den KI-Modellen. Und dann frage ich halt immer ganz vorsichtig, wann hast du dann das letzte Mal was damit gemacht? Was hast du denn probiert und wie hast du es verwendet? Und ganz oft sind die, die so misstrauisch sind und der Sache überhaupt nicht über den Weg trauen, auch so die, die sagen, ja, vor 1,5 Jahren habe ich mal ganz kurz irgendein freies Modell von XYZ ausprobiert oder im Zweifel nur irgendeinen Chat und aber da auch keine Pro-Version und das war halt falsch und dem glaube ich seitdem nicht mehr. Und mittlerweile geht da ja echt einiges.
Ja, also stimmt. Also ich habe auch so ein Newsletter abonniert, wirklich jede Woche so massiven Änderungen oder Updates, die irgendwie passieren in der Welt zu dem Thema. Es ist wirklich verrückt. Aber wenn man da jetzt nochmal dran anschließt, ich glaube, was wir beide gemeinsam haben, wir probieren gerne neue Modelle aus, wenn sie auf den Markt kommen. Was würdest du denn sagen, ist momentan das eine Modell, ohne dass man nicht mehr zurechtkommt? Also was ist, würdest du sagen, ist das eine Modell, was momentan einfach auf der Eins ist? S-Tier
Ja,
sozusagen. Das hat sich wahrscheinlich in einer
S-Tier.
Woche,
Warte,
wahrscheinlich in einer
ich
Woche
gucke
wieder,
auf die
wieder
Uhr und sag
geändert.
das Datum dazu.
Stand heute, 29. Juni. Welches Modell ist S-Tier?
Genau das, die Sachen altern schnell. Genau, Stand heute, 29. Juni, würde ich sagen, das sind die Cloud-Modelle mit Opus, auch Claude Fable, die wenigen Tage, die es verfügbar war für alle, habe ich damit ein bisschen rumgespielt und rumexperimentiert. Das ist schon das Beste, was du gerade haben kannst, speziell für die Softwareentwicklung, aber auch darüber hinaus. Also jetzt die Cloud-Sachen zu verwenden mit Cloud Cowork, mit den Integrationen in die Office-Apps. Sorry Microsoft, aber also Microsoft selbst macht ja auch nicht so Werbung mit den Modellen und auch bei dem Copilot von M365 kann man ja als Modell dahinter Opus wählen, aber also Anthropic macht mit den Cloud-Modellen oder mit den Modellen in Claude AI, also mit Opus, aber auch mit Sonnet und mit Fable beziehungsweise Mythos, sehr viele Sachen sehr richtig.
Und nochmal andersrum gefragt, von welchem Modell würdest du momentan auf jeden Fall die Finger lassen, weil es einfach nicht weit genug ist oder zu fehleranfällig ist oder nicht gut genug verwertbar ist?
Ah, das ist eine deutlich schwierige Frage, denn ich glaube, die meisten Modelle haben schon ihre Daseinsberechtigung, je nach Anwendungsfall. Also ich persönlich bin zum Beispiel auch ein ganz großer Freund von den Google Gemma Modellen. Das sind Open Source bzw. Open White Modelle. Die kannst du in der kleinsten Variante auf dem iPhone oder auf dem Handy ausführen. Also da gibt es Apps bei Android und iOS, die kannst du dir runterladen. Die haben schon mega, also wenn man sich überlegt, dass das auf so einem Handy läuft, ausgeführt wird, ja, die Inferenz, du machst ein Foto und das Ding erzählt dir, ja, das ist irgendwie eine Topfpflanze, die du gerade siehst und das ist die und die Pflanzenart und mit dem Wissen und der Computing Power von so einem Handy. Wahnsinn. Und wenn dein Anwendungsfall in die Richtung geht, dass du sowas brauchst oder was wir zum Beispiel intern haben, ist, dass wir sagen, hey, wir haben Tickets und wir haben mittlerweile hier einen Agenten, der bei uns bewertet, ist das Ticket gut oder nicht so gut oder fehlen da noch Sachen. Ne? Also im Endeffekt, um nicht irgendwie den Scrum Master zu sagen, ey, das ist ein scheiß Ticket, oder den Product Owner, Scrum Master macht das nicht, den Product Owner zu sagen, ey, das ist ein scheiß Ticket, sondern um da zu helfen, um zu sagen, hey, dieses Ticket, da ist es schwierig, basierend darauf wirklich entwickeln zu können, also einfach so eine Art Reifegrad damit herauszubekommen. Und für solche Aufgaben ist einfach ein Gemma-Modell super, weil wir haben ja, wie du gerade gesagt hast, regulierte Sachen. Wir können einfach nicht alle Kundendaten und Informationen in die Cloud pusten und sagen, Hauptsache wir haben das beste Modell, sondern wir brauchen einfach das, was für den Anwendungsfall geil läuft. Und da hilft es halt, dass wir die Gemma-Modelle mit Megageschwindigkeit und der Hardware, die wir hier im Büro haben, für solche Tools nutzen können. Also
das ist echt Frage, schwierig zu sagen,
das eine Modell, ich wüsste gerade keins. Also ich wüsste eins, wo ich aus Gewissensgründen sagen würde, da halte ich eher die Finger davon. Aber
ich verstehe schon, ich glaube, wir wissen, von welchem du sprichst. Aber das ist eine gute Überleitung. Und zwar, worauf sollte denn ein Unternehmen jetzt achten, wenn es mit KI startet? Also kommt es da auf die Technologie an oder eher auf die Art und Weise, wie man den Wandel dann begleitet?
Also meine erste Empfehlung wäre, startet. Startet einfach, legt los. Das Schlimmste, was ich aktuell sehe, und das sieht man überall bei kleinen Unternehmen, bei mittleren Unternehmen, auch bei ganz großen Unternehmen, ist einfach aktuell nichts zu haben. Oder ich sag mal, nichts Offizielles zu haben. Weil die Sache, wenn ich in ein Unternehmen komme und die Führungsebene sagt mir, ja, wir haben noch keine KI-Lösung, dann in meinem Kopf sage ich mir, ja, ihr habt offiziell keine. Eure Mitarbeiter haben das und nutzen das. Das ist die Realität. Das ist die Schatten-IT. Das sieht man überall. Das ist ja auch, also ich meine, ich würde das ja auch nicht, jeder, der so ein gutes KI-Tool mal genutzt hat, der will ja nicht mehr ohne. Du fängst ja nicht mehr an, irgendwie große Texte, und da rede ich jetzt nicht von E-Mails, sondern ja, irgendwie Texte auszuformulieren oder sowas. Das macht ja keiner mehr. Und wenn die Mitarbeiter das nicht offiziell können und nicht offiziell irgendeine KI fragen können, dann machen die das im Zweifel auf ihrem Handy und haben da ihre ChatGPT-App oder sowas oder ihr Google Gemini oder sowas. Also deswegen würde ich sagen, die wichtigste Regel ist, gebt euren Mitarbeitern irgendwie ein Angebot an die Hand. Also auch wir haben so gestartet, ist Werbung erlaubt. Wir haben das sogar im Angebot, dass wir sagen, es gibt einen Chat unternehmensintern für einen schmalen Taler, dass man eben nicht die für manche Unternehmen teuren Modelle kaufen muss, wo man sagt, da hat man pro Nutzer gleich mal 20 Euro auf der Rechnung. Einfach als Einstiegsangebot, startet mit sowas. Und dann ist das, was so folgt, ist, wenn es diese Sachen gibt, entwickelt sich relativ schnell eine Eigendynamik. Das Mitarbeiter, man hat so ein paar Power-User, sage ich jetzt mal, die kommen dann mit eigenen Ideen, die denken so, hey, jetzt ist KI in der Firma angekommen, jetzt kann ich endlich mit meinen Ideen, die ich vielleicht schon ganz lange habe, auch mal auf irgendeinen Verantwortlichen zukommen und sagen, hey, lass uns doch das noch machen und jenes noch machen. Und dann kommt der Stein so ein bisschen ins Rollen, das habe ich jetzt schon an ganz vielen Stellen beobachtet. Und dann sollte man bereit sein, zügig zu reagieren, dass man zum einen ein bisschen Schulung und Compliance nachreicht, dass die Mitarbeiter dann halt doch informiert werden, welche Informationen kann ich wo teilen und wo nicht teilen, dass man sich vielleicht dann auch schnell Gedanken macht zu sagen, hey, jetzt haben wir das Tool einmal draußen, jetzt wollen die Leute das für alle Informationen nutzen. Brauchen wir vielleicht irgendwas, was lokal bei uns läuft, wo die Datensicherheit und Informationssicherheit gewährleistet ist?
Ja, ist, glaube ich, auch bis heute noch ein massiv unterschätzter Bereich. Also, ne, was darf ich eigentlich alles so hochladen in einem LLM?
Also das genau, auf jeden Fall.
Genau. Ja. Wo wir gerade beim Thema Fragen sind, also was sind denn so typische Fragen, die jetzt ein Geschäftsführer oder IT-Chef im Erstkontakt stellt? Und welche Fragen sollte er oder sie denn eigentlich stellen? Ich kann mir vorstellen, dass es da eine große Diskrepanz gibt beim Erstkontakt.
Jetzt erwischt du mich relativ kalt hier. Also oft sind so Fragen teilweise Anwendungsfälle, die schon sehr, sehr spezifisch sind. Also so mit dem immer einmal im Monat kommt jemand mit einem Fall, wo sie gerne die Informationen, wir waren gerade beim Datenschutz, nehmen wir mal dieses Beispiel, das hatten wir bei einem Kunden, der kam an, meinte, ja, einmal ab und zu kommt das vor, dass Leute so eine Informationsauskunft ersuchen haben, laut Datenschutz. Und das ist ja dann aufwendig, da muss man ja loslaufen und muss gucken, in welchen Datenbanken der drin ist und was er alles machen kann. Und wie, da muss es doch was geben mit KI, dass wir da helfen können. Schwierig. Ich weiß, das finde ich immer, ist nicht so der richtige Ansatz. Der Ansatz ist, denke ich, oder der Hebel ist vielmehr in der Breite zu sagen, hey, wir gucken uns das mal an. Womit könnten wir den größten Return of Invest bringen? Das ist ja so die Frage, die eigentlich auch jeder Geschäftsführer von sich aus bringen sollte. Und ganz viele denken halt schon in sehr spezifischen, sehr schmalen Anwendungsfällen und vergessen dabei das Bild, dass KI eigentlich in der ganz, ganz breiten Masse ganz viel hilft und dass man halt so Tools wie so eine Wissensdatenbank intern, wenn man die erstmal ausrollt, dann ist ganz vielen Mitarbeitern schon so ein Stück Produktivität mitgegeben, und das ist manchmal schwierig messbar, aber ich sag mal, wenn der nicht eine halbe Stunde für einen Dienstreiseantrag suchen muss und dann im Zweifel noch den Kollegen mit involviert und dann am Ende eine Stunde Arbeitszeit für einen Dienstreiseantrag verloren gegangen ist, sondern er hat seinen kleinen internen Unternehmenschat, fragt den und bekommt nach 30 Sekunden eine Antwort mit einem passenden Link zum Dienstreiseformular, dann ist schon viel gewonnen, was sich schwierig messen lässt. Und manchmal ist es halt echt besser, zu sagen, wir fangen vorne an, statt mit so ganz speziellen Use Cases zu kommen. Okay. Also das wäre ein so ein Ding, was ich mir öfter wünschen würde.
Okay, also erstmal simpel denken, gar nicht so
super. Ja, simpel und ganzheitlich, also nicht so mega schmal zu sagen, wir haben diesen einen Problemfall und den müssen wir jetzt lösen, sondern meistens ist es halt echt so zu sagen, hey, wir geben den Leuten erstmal Tools in die Hand und dann merken wir das bei anderen Kunden, dass aus ganz vielen Abteilungen Ideen kommen, dass das dann fruchtet und danach kann man reingehen und kann auch Leute gezielt ansprechen, sagen, hey, wo verwendest du viel Zeit am Tag und wie können LLMs da helfen? Und manchmal ist auch so ein bisschen... Ja, welche Frage ich mir auch wünschen würde, ist, was können gerade die LLMs und KI gerade, wo brauchen wir sie überhaupt? Weil was wir auch verdammt viel sehen, ist, dass Leute zu uns kommen und sagen, hey, da können wir ja mit KI das und das lösen. Wo ich dann so sage, ja, das ist jetzt so das Klassische, wir kleben überall KI drauf, brauchen es aber gar nicht. Also wir haben ganz oft Ansätze, wo wir sagen, hey, das ist eine einfache Automatisierung. Die KI kann dann allerdings dabei helfen, diesen Prozess zu analysieren oder das einfach sehr schnell automatisierbar zu machen. Aber im eigentlichen Prozess drin brauchen wir oft gar keine KI.
Also das ist ja jetzt schon ein sehr spezifisches Beispiel mit dem Wissensbot zum Beispiel, der da bestimmte manuelle Abläufe vereinfachen kann. Wenn du jetzt auf die letzten 2 Jahre zurückschaust mit Kundenprojekten. Wo war denn KI jetzt wirklich, abgesehen von zum Beispiel so einem Wissensbot, wirklich ein Hebel, der tatsächlich etwas verändert hat?
Ein Kunden, der mir da sofort in Sinn kommt, den wir zusammen mit praktisch unserer Schwesterfirma der Impact Labs betreut haben, ist Carl & Carla, so eine Autovermietung. Da haben wir den Rückgabeprozess von Mietautos praktisch automatisiert. Und das hat einen direkten Impact, weil die haben eigentlich ein sehr cooles Geschäftsmodell, dass sie praktisch, du kannst ein Auto mieten, so Transporter, klassische Umzüge oder zum IKEA fahren und sowas. Also mein letztes Mal war, als ich umgezogen bin und von IKEA eine riesen Bestellung abholen musste, habe ich mir so ein Auto geholt. Und ich hatte, und das ist kein Storytelling, sondern echt, ich habe gedacht, okay, komm, für einmal so ein Auto ausleihen, obwohl ich jetzt App-Entwickler bin, ich lade mir doch nicht die App runter und erstelle mir dann einen Account. Weil dieses Buchen ist sehr niederschwellig, du gehst rein, gibst deine Daten an, irgendwie noch PayPal oder sowas, du hast das Auto reserviert und gebucht, alles schön. Und dann willst du das abholen und dann müssen die natürlich einen Führerschein überprüfen und irgendwie so ein paar andere Sachen machen. Und dann hast du an den Autos halt ganz groß stehen, ja, ruf uns einfach an. Und auch in der E-Mail steht drin, Mensch, mach dir vorher einen Account. Und keiner macht den Account. Keiner hat da Lust drauf, weil du brauchst das halt nur ganz selten. So, und dann ist es tatsächlich mir passiert. Ich stehe hier in Dresden an der Gläsernmanufaktur, wo so eine Abholstation ist, strömender Regen. Ich stehe davor und dann, ja, bitte warten Sie, Sie sind gleich dran, es ist gerade viel los. Ja klar, ist viel los. Also jetzt weiß ich sogar noch besser, weil wir das jetzt natürlich durch den Kundenkontakt intern haben. Aber natürlich, die haben halt 2 Zeiten am Tag, wo du die Autos abholst. Irgendwie früh um 9 ist der Vormittagslot und dann so 13 Uhr der Nachmittagslot. Da stehen alle Leute da, da rufen alle an. Ja? Da ist ein absoluter Peak für die Hotline. Danach ist nichts los. Und denen konnten wir halt massiv helfen, weil die natürlich da so einen selbstgemachten Engpass hatten Und da ist der Bot natürlich absolut super. Der Prozess ist klar strukturiert. Es gibt ein paar Fragen, die werden gefragt. Es gibt einen fixen Ablauf. Es gibt ein paar Randbedingungen. Und wenn du dann das Auto zum Beispiel zurückgeben willst, also der Zurückgeben-Fall ist der erste, den wir implementiert haben. Auch da wieder ja bei den kleinen Sachen anfangen und dann sich vorarbeiten. Und da ist es wirklich so, dass wir da jetzt auch die Servicequalität damit deutlich verbessern konnten. Der Chef ist glücklich.
Genau. Und
Und
da ist es ja nicht, das ist ja nicht eigentlich nur so ein einfacher Chatbot, sage ich mal, oder Sprachassistent, sondern das ist ja wirklich dann auch tief in der Infrastruktur verbunden, oder? Also das geht da ja nicht,
genau, das ist
erfährt ja nicht nur Wissen, sondern da passiert ja auch was wirklich.
richtig, das ist eine richtig tiefe Integration in die Prozesse. Das heißt, da wird also so ja, vielleicht ein kleiner Abriss, wenn du anrufst, wird halt geguckt, anhand zum Beispiel deiner Telefonnummer, gucken wir im System, ist uns der Anrufer bekannt, können wir dir eine Buchung zuordnen, wenn das nicht passiert, dann wirst du nach der nach dem Kennzeichen vom Auto gefragt, also und jeder weiß, was dann passiert, ja. Also das heißt, da gibt es schon ein Lookup. Und dann wird halt im Hintergrund auch geguckt, befindet sich das Fahrzeug überhaupt an der passenden Abgabestation. Manchmal fahren Leute an die falsche Station, dann gibt es da einen netten Hinweis mit, hey, du bist, das Auto ist noch nicht an der Position, wo es hin muss. Und so geht's weiter, so werden dann Sachen abgeprüft. Dann wird irgendwie der Tankstand abgeprüft und lauter so eine Sachen, dann wirst du gefragt, ob das Auto sauber ist. Also da gibt zum einen ist dann ein sehr strikter Prozess abgebildet, zum anderen eine tiefe Integration mit mehreren bestehenden Systemen im Hintergrund.
Genau, ich glaube, der Karl und Carla, Case ist eigentlich ein sehr schönes Beispiel dafür, wie KI funktionieren kann. Aber es klappt ja nicht jedes KI-Projekt. Also viele schreiben sich das ja auf die Fahne und dann scheitert es aus diversen Gründen. Was sind denn diese Gründe? Also was sind so klassische Stolpersteine in einem KI-Projekt?
Sehr gute Frage. Also ich würde sagen, zum einen immer so ein bisschen Erwartungsmanagement. Also nur weil KI drin ist, kann ich jetzt nicht ohne Prozess einfach alles erschlagen. Also wenn man mit der KI Sachen sinnvoll und gut abbilden will, dann muss ich auch den Prozess vorher kennen. Ja, also wenn keiner die Prozesse kennt und keiner weiß, was wie wo passiert, welche Schritte zu erledigen sind, dann ist das auch für die KI relativ schwierig, das zu machen. Die hilft uns schon, Sachen, die irgendwie nicht 100% in fixen Bahnen ist, da die Flexibilität reinzubringen. Ja, gerade was so natürliche Sprache betrifft, als auch, sagen wir mal jetzt, Datenbeschaffung zu machen. Also wenn es heißt, okay, der Kunde könnte kommen und dann könnte der in diesen, jenen oder manchen System liegen. Das sind Sachen, die lassen sich lösen, aber wir müssen zumindest eine fixe Definition haben, in welchen drei Systemen könnten wir nachgucken oder in welche drei, jetzt mal aus der ERP-Welt, in welchen Entitäten können wir nach Daten und Informationen zu bestimmten Fällen und Vorgängen suchen. Aber die Information braucht es. Also komplett ohne wenigstens eine grobe Prozessbeschreibung geht das nicht. Und dann hilft es halt auch manchmal nicht stupide, und das ist aber nicht speziell für KI, sondern das betrifft jedes Digitalisierungsprojekt, nicht einfach stur zu sagen, so war der Prozess jetzt in der analogen Welt und jetzt digitalisiere ich den, indem ich das eins zu eins irgendwie mit einer Software abbilde, sondern da hilft es auch oft zu sagen, hey, einen kleinen Schritt zurück, ich denke nochmal den Prozess oder ich hinterfrage einfach nochmal, wie der Prozess läuft und wie könnten Sachen vielleicht effektiver laufen. Also ich sehe das weniger spezifisch für KI-Projekte, als für allgemeine Digitalisierungs- und Softwareprojekte. KI-spezifisch ist halt vielleicht schon, dass man sich dann doch zu viel erhofft.
Das deckt sich ein bisschen mit dem, was ich auch von anderen Projektleitern und so gehört habe, dass es KI ersetzt keinen schlechten Prozess oder einen kaputten Prozess. Ich glaube, das ist das, was viele noch verstehen müssen. Springen wir noch mal ein bisschen mehr ins Jetzt. Wir hatten vorhin schon mal darüber gesprochen, KI hilft vor allem auch euch beim Codeschreiben. Stichwort Agentic Coding. Das kann enorm schnell machen. Aber wo liegt da für dich die Grenze, ab der Geschwindigkeit auf Kosten der Qualität geht?
Also schön erstmal, dass du Agentic Coding sagst und nicht Vibe Coding, wobei das für mich gerade den Einstieg leichter gemacht hätte. Also ja, tatsächlich ist das, glaube ich, ein Phänomen. Ich hatte das vorhin schon mal so leicht angerissen, ja, was wir gerade beobachten, was ich halt auch, weiß ich nicht, aus den Anfangszeiten meiner Softwareentwicklungszeit Karriere kenne, weil ich es nicht besser wusste. Und was ich jetzt manchmal beobachte, das ist echt spannend, ist, dass Leute, die es eigentlich besser wissen, wieder in so eine Muster rein verfallen. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Magie der KI. Du schreibst halt einen Prompt, das Ding läuft los und du kriegst auf einmal was funktioniert. Also für mich ist das auch so, ich habe da immer wieder meine magischen Momente. Ich bin kein Webentwickler. Ich bin ehrlich, .NET-Anwendung, super, Desktop-Anwendung, mobile Anwendung auf Telefone, kriege ich alles hin, auch ohne KI und offline traue ich mir zu behaupten, dass ich dafür für die Plattform noch irgendwie Anwendung bauen kann. Eine Webseite und sei es simples HTML, no chance, da bin ich raus. Ja, aber mit der Hilfe von Claude oder GitHub Copilot, da kommen so coole Sachen in so schneller Zeit zusammen, ja, und du wechselst ja so ein bisschen die Rolle. Du kommst ja eher in diesen Bereich zu sagen, hey, ich sitze so zwischen, ich bin dann ja mehr der PO, der Anforderungen schreibt und muss halt gucken, dass ich die Anforderungen gut schreibe. Und ich bin danach so ein bisschen in der QM, QA-Rolle, um zu gucken, habe ich das bekommen, was ich will. Und das funktioniert gefühlt für so einfache Prompts und einfache Aufgaben und schnelle Proof of Concepts mega cool. Aber so wie die Aufgaben und die Projekte ein bisschen länger laufend werden, ein bisschen größer werden, da hast du immer mal wieder rechts und links Probleme. Und ich bin da zum Beispiel ein ganz großer Fan davon, zu sagen, hey, man guckt und vergisst da nicht, wie gut funktioniert ein guter Softwareentwicklungs-Lifecycle, ja, Software-Development-Lifecycle. Also was machen wir denn da als Prozesse? Ja, also wir haben, so Scrum ist ja das, was sehr, sehr viele machen mit, wir haben irgendwie eine Planung und wir haben dann Implementierungsphase und wir haben Testing. Und die Tools seit, ich weiß gar nicht, ist es erst ein halbes Jahr oder ist es schon länger, kommen die Tools ja auch mit so einem Plan-Mode zum Beispiel um die Ecke. Was dir schon hilft zu sagen, hey, du hast irgendwie so einen Prompt und im Endeffekt hinter dem Prompt sind ganz, ganz viele Aufgaben, die ich machen muss. Also schreibe ich erstmal einen Plan zu diesen vielen Aufgaben, wie ich das machen will. Du kannst und solltest den Plan reviewen und dann ein bisschen gucken, ob das passt. Und dann fängt die KI an, das zu implementieren. Und was ich zum Beispiel sehr mag, es geht nochmal einen kleinen Schritt weiter, ist dann sehr strukturiert, das nennt sich Spec-Driven Development. Da gibt es so Tools und Frameworks wie SpecKit. Die ziehen da nochmal einen engeren Rahmen drumherum. Die sind zum Beispiel auch so gedacht, dass die Spezifikationen, die praktisch bei diesen Planen rauskommen, dass auch die in deine Versionskontrolle mit reinkommen und du dann praktisch, wenn du dieses Muster nimmst oder dieses Vorgehen nimmst, um zu entwickeln, du die KI auch jederzeit praktisch Zugriff auf die Planinformationen der vorhergehenden Entwicklungsschritte hat und dann praktisch wie so ein Kontextwissen reingibt. Weil so eine KI ist ja per se erstmal kontextlos. Ja? Du fängst einen neuen Chat an, das ist so, als ob du jemanden zum ersten Mal siehst. Und wenn der Chat irgendwann wieder neu anfängt, dann weiß die nichts mehr. Die kann sich dann halt noch auf den bestehenden Code beziehen. Aber auch da ist ja wieder Interpretation, zu sagen, hey, was wollte ich? Wie sieht der Code aus? Und da hilft es halt zu sagen, ich habe die Spezifikation. Das ist wie so ein großes Ticketboard, wo die KI Zugriff hat.
Du hattest es eben schon, Vibe-Coding ist ja so ein bisschen fast schon der verpönte Begriff, wobei ich mich selbst auch als leidenschaftlichen Vibe-Coder beschreiben würde. Also seit es da diese Möglichkeiten gibt, sowohl jetzt im Job als auch privat, einige Projekte jetzt schon gemacht. Und es ist halt cool, dass man, das ist so mein Gedanke dazu, ich glaube für so kleine Applikationen, die dir so im Alltag irgendwie helfen, ist das echt eine feine Sache. So Beispiel von uns, wir haben ja ein ziemlich, sag ich mal, komplexes, anspruchsvolles Branddesign. Wir haben zum Beispiel immer so abgerundete Ecken an den Bildern. Wir haben so ein Markenmuster, was nicht einheitlich ist und so immer versetzt auf dem Bild. Also da braucht man schon ein bisschen Photoshop-Kenntnisse, um das irgendwie gut anzuwenden. Und da haben wir zum Beispiel jetzt, oder habe ich so ein kleines Bildbearbeitungstool gebaut. Da lädst du einfach nur ein Bild hoch, da rundet dir automatisch die Ecke ab. Du kannst dir aussuchen, in welcher Kombination du das Markenmuster versetzt auf dem Bild haben möchtest und kannst dir das direkt runterladen. Ich glaube, solche kleinen Sachen, das ist fein. Und das, ich glaube, es enabled einfach auch viele Leute, die sonst immer davon abhängig waren, hoffentlich hat man Entwickler Zeit, meine Idee sich mal anzugucken oder so. Man kann jetzt so Kleinigkeiten auch selber machen. Aber dann gibt es natürlich auch die andere Seite der Medaille. Wenn man dann teilweise zum Beispiel bei LinkedIn liest, wie manche sagen, ey, ich brauche jetzt eigentlich gar kein HubSpot oder Salesforce mehr, ich baue mir ein CRM einfach selber mit Claude Code heute Nachmittag. Das ist natürlich dann, da laufen selbst mir die Speisperlen runter, wenn ich sowas lese. Ne? Das ist ein sehr spannendes Feld, aber du hast das gerade schon ganz gut zusammengefasst. Wenn ich jetzt sage, manche Menschen wollen mit Agentic Coding auch wirklich größere Sachen machen, also wirklich so geschäftskritische Geschichten. ab wann wird denn KI für ein Unternehmen auch wirklich geschäftskritisch? Also wo erkennst du das dann auch bei den Kunden, wo du sagst, okay, das ist jetzt wirklich eine geschäftskritische Geschichte, die ihr machen wollt?
Spannende Frage. Also ja, im Endeffekt ist ja, also vielleicht nehmen wir mal den Carl und Carla Case, den ich ja gerade schon beschrieben habe, einfach als Ausgangslage und denken den mal in die Zukunft. Ja, wenn du jetzt sagst, okay, ich habe im Callcenter nicht mehr die Manpower, um einen Ausfall komplett zu kompensieren, sondern da sitzen nur noch 2, 3 Leute, die Second-Level-Support machen, also nur noch für die schlimmen Fälle, und alle anderen Fälle habe ich über die KI abgefrühstückt. Ab dem Zeitpunkt ist das so wie jedes andere System, auf das ich mich verlassen muss. Ja? Wie bei so einem, bei einem ERP, wenn mein Online-Shop mit dem ERP läuft, dann ist das ja auch geschäftskritisch. Also dann kann ich mir ja nicht erlauben, dass das ausfällt, oder dann brauche ich definierte Wartungsfenster und will nicht irgendwie, dass genau zur Weihnachtszeit die Systeme aussteigen. Ich denke, auch das unterscheidet sich bei den KI-Sachen nicht. Das kann natürlich schon kritisch sein. Also was wir ja auch sehen, ist zum Beispiel, dass Sachen, die wir bauen für KI-Modelle, dass du schon noch so eine gewisse Modellspezialität hast. Also wenn wir das Modell wechseln wollen, dann haben wir große Testsuiten, dann lassen wir die wieder laufen und gucken, wie sich das andere Modell damit verhält. Und das ist eigentlich immer so, dass wir kleine Anpassungen machen müssen. Wir hatten das bisher zuletzt ganz selten mal, dass wir sagen, hey, von den GPT 5.3 oder 5.5.2 auf den 5.3 oder 5.4 oder von einem normalen GPT auf den GPT Mini oder sowas, dass du wechseln konntest und die Prompts und alles andere drumherum gleich bleiben und du einfach unten drunter. Das ist wie so ein Runtime-Wechsel. Und unsere Hoffnung ist, dass das alles noch ein bisschen reifer wird und das dann wird wie so ein Update vom .NET Framework. Wenn ich bei einer Modellfamilie bleibe, dann habe ich so bestimmte Sachen, auf die ich mich verlassen kann. Im Moment ist das nicht so. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe wirklich geschäftskritisch auf solche Modelle gebaut und dann habe ich keine Chance, das auszuwechseln. Also meiner Meinung nach sollte man halt gucken, dass man das im Endeffekt wie bei so einem Cloud-Anbieter bewertet, ja. Wenn ich alles fix auf Azure gebaut habe und Azure fällt aus, eine gewisse Verfügbarkeit gibt's da, aber gefühlt auch ein bisschen weniger Gerangel um die Vorherrschaft darum. Und bei den KI-Sachen ist das ähnlich. Und ich denke, man sollte sich als Mindestes dann mal angeguckt haben, so ein Backup-Plan. Ja, also so wie es viele Unternehmen, die ich kenne, auch mit der Cloud. Also entweder man hat so einen Multicloud-Ansatz, dass man sagt, hey, neben Azure haben wir irgendwie noch was auf AWS. Wir haben wenigstens 1, 2 Leute mit ein bisschen Know-how und wenn es ganz schlimm läuft, können wir relevante Infrastruktur innerhalb weniger Tage umziehen von A nach B. Ich denke, so einen Backup-Plan sollte man vielleicht zukünftig auch haben und zumindest das Wissen und Know-how zu sagen, hey, wie sieht's denn zum Beispiel aus mit einem Open-Source-Modell? Was kann das jetzt schon liefern? Was kann das jetzt schon bieten? Überraschungen, die sind schon deutlich weiter. Also das ist nicht mehr so, dass man da Jahre hinterher ist und unendlich teure Hardware braucht. Ja, Hardware ist immer noch teuer. Aber ganz, ganz viele machen da große Augen, wenn ich meine, ja, mit 20.000 Euro sind wir dabei und dann haben wir einen Server und ein Modell und können das ins Büro stellen und es geht los. Und teilweise sogar günstiger. Ja? Das ist immer nochmal so die Sache, möchte man das jetzt hier Enterprise und Business Ready haben oder reicht irgendwie so ein bisschen Consumer-Hardware, dann bist du auch bei 15.000 Euro oder 10.000 Euro dabei.
Ich gehe nochmal kurz eine Frage zurück. Du hattest das vorhin schon mal angeschnitten. Wie verändert sich denn jetzt die Rolle des klassischen Entwicklers in diesem ganzen Zuge? Also welche Fähigkeit wird immer wichtiger, wenn die Tools immer besser werden?
Ja, das ist spannend. Wir haben im Hintergrund gerade die Vorbereitung für unser Gruppentownhall, wo es auch genau Slides dafür gibt. Die Rolle wird dahingehend sich ändern, oder wir sehen jetzt schon die Änderung. Das ist eigentlich keine Zukunftswahrsagerei, sondern das ist einfach schon die Realität. Das ändert sich dahingehend, dass wir viel mehr Entscheidungsarbeit leisten und weniger repetitive Arbeiten machen. Also vielleicht fasse ich es mal im Beispiel, weil dieses Entscheidungsarbeit oder das ist ja so ein schwieriger Begriff, aber bei einem Softwareentwickler wird es zum Beispiel nicht mehr darum gehen, allen Quellcode selbst zu schreiben, sondern das bleibt die Verantwortung des Entwicklers zu entscheiden, hat der Source Code die passende Qualität. Sind die Ergebnisse das, was ich will? Passt das ins Gesamtbild rein? Und es geht darum zu entscheiden, und das ist praktisch noch vor dem Generieren, denke ich, ist das so ein Entscheidungsding, zu sagen, wie werden bestimmte technische Sachen umgesetzt? Sei es, für welches technische Framework entscheide ich mich, sei es drum, wie, für welche Persistenzsachen entscheide ich mich, sei es drum einfach ein Know-how von der Technologie zu haben. Ein gutes Beispiel, was von den ERP-Kollegen kommt, ist, da gibt's eine Lösung, die man nehmen kann, die sieht auf den ersten Blick gut aus, aber wenn man das so umsetzt, dann schießt man sich sprichwörtlich ins Bein, weil das so eine klassische Stolperfalle ist, in die man dann reintappt und in dem die auch die KI reintappt. Das heißt, was bleibt, ist das Fachwissen, was ich brauche, so dieses lange, tiefe technische Know-how-Wissen, was es für Juniors natürlich nicht einfach macht, zu sagen, hey, ich komme rein, ich bin eigentlich nicht mehr in der Position, selbst Code zu schreiben, muss aber in der Position sein, den Code, die Lösung bewerten zu können. Was ich nicht weiß, ist, wie lange das, ob das wirklich noch ein Thema wird, Code zu schreiben. Das ist so ein bisschen kontrovers gerade und diskutiert. Ist Source-Code noch das wahre Level oder ist irgendwie ein Feature, wenn es buggy oder blöd ist, werfe ich das weg und lasse es komplett neu schreiben und ich begebe mich auf so eine Ebene höher. Aber von den Aufgaben her wird es auf jeden Fall sein, dass wir uns eine Ebene nach oben begeben. Ja? Wir sind viel mehr in der Verantwortung, Anforderungen von Stakeholdern aufnehmen zu können und umsetzen zu können. Also jeder Entwickler sollte sich, denke ich, für die Zukunft wappnen dazu, dass er eher derjenige ist, der ein Ticket schreibt und ein Ticket sauber formuliert, als derjenige, der am Ende die Implementierung runterschreibt.
Okay, Zukunft ist auch wieder ein gutes Stichwort. Wenn wir noch weiter in die Zukunft gucken, also welche Entwicklung in diesem Bereich wird Unternehmen in Zukunft am stärksten unter Druck setzen? Also ob sie wollen oder nicht, so vor welchem KI-Entwicklungsthema wird sich kein Unternehmen verstecken können?
Oh, das ist jetzt so eine Beraterantwort, die mir hier auf der Zunge liegt. So, ich glaube, der Markt reguliert, an den Gedanken kann man sich gewöhnen. Wenn Firma A KI nicht nutzt, dann macht das Firma B und dann wird das da weitergehen. Also was wir hier schon mal in unserer Plauder-Besprechungsrunde als Vergleich hatten, war tatsächlich die Einführung der Dampfmaschine oder die Einführung von der Massenfertigung von Automobilen. Also in der Anfangszeit von Automobilen gab es ganz viele Hersteller, die halt praktisch so manufakturartig Autos in Kleinserie produziert haben. Und als dann Toyota und Co. mit dem Fließband um die Ecke kamen, dann gab es ein paar, die halt auch gesagt haben, ja, brauche ich nicht, gucke ich mir nicht an. Wir sind Handarbeit, das ist Qualitätsarbeit und sowas. Und dann kann man sich jetzt angucken, wie viele von diesen Herstellern, die da nicht mitgezogen sind, gibt's heute noch. Und das mag sicherlich hier und da noch den einen geben, die vielleicht spät dazugekommen sind, aber machen tun das jetzt alle. Es gibt praktisch keine Hersteller mehr, die irgendwie eine Relevanz haben, die da nicht mitgemacht haben. Und ich denke, so eine Bewegung wird jetzt auch KI sein. Es wird nicht den einen Anwendungsfall geben, der das überrollt. Es wird nicht den einen Punkt geben, wo ich es einsetzen muss und überall anders nicht. Es wird einfach so sein, ich muss mich damit beschäftigen. Ich muss das adaptieren. Ansonsten werden einfach meine Mitbewerber, die das anpassen und adaptieren, machen. Und vielleicht einfach mal so als Beispiel. Ein Kunde von uns, die Opus verwenden für Dokumentenauswertung, haben eine Effizienzsteigerung von 80%. Gegenüber vorher, einfach mit den gemessenen Zeiten, gegenüber vorher, wo sie die Sachen selbst ausgewertet haben, ausgelesen haben und das halt Mitarbeiter gemacht haben. Ja, und dann kannst du dir jetzt überlegen, wenn du da als Anbieter nicht mitgehst, was bedeutet das denn? Bist irgendwie 80% teurer? Wer bezahlt das am Ende noch? Und das ist, so traurig das sein mag, das war in der Geschichte gar nie ein gutes Argument zu sagen, es ist jetzt aber menschlicher, dass das weiterhin Mitarbeiter machen, sondern da zieht immer irgendwo die Effizienz, die Wirtschaftlichkeit und ich glaube, das ist so das, was wir erleben werden. Also ich denke, es gibt nicht diesen einen Punkt, sondern es gibt eher dieses Spiel in dem Spiel mit oder verschwinde vom Markt.
Wenn wir uns in einem Jahr wieder sprechen, worüber reden wir dann beim Thema KI?
Okay, also ich glaube da deutlich mehr um so vollumfängliche KI-Systeme, die jeden Anwender, sofern man denn das will und das freigibt und frei zulässt, deutlich stärker unterstützen. Also ich denke jetzt an sowas wie Claude Cowork, C++ oder auch schon von Copilot die neue Variante. Jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen. Die haben das ja auch vorgestellt. Also so oder OpenClaw. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. OpenClaw oder Clawbot. Also sprich so einen Agenten, der weitreichenden Zugriff auf mein System hat. Auch da hat Microsoft auf der Bild-Konferenz vorgestellt, dass sie da einen neuen Security Layer einführen. Ich sag's jetzt mal ganz vereinfacht, einen Security Layer einführen, also so ein Berechtigungssystem einführen, was das Unternehmen einfacher erlauben soll, Mitarbeitern zusammen mit KI-Agenten umfangreiche Zugriffe und Rechte auf den Systemen zu geben. Und ich glaube, was wir in einem Jahr oder in anderthalb Jahren oder so in diesem Zeitraum sehen, oder und ich hoffe es auch, dass wir das sehen, ist das, was uns die Firmen schon mehrfach versprochen haben. Also ich weiß nicht, kannst du dich noch an Microsoft Cortana erinnern?
Mhm.
Genau, und da war ja auch das Versprechen schon groß, dass das unser Assistent wird und dass die uns irgendwie helfen. Ja? Oder ich meine, wir können noch ein Stückchen weiter zurückgehen. Wer kennt nicht unseren guten alten Freund Clippy oder Karl Klammer, wie er hieß?
Ja.
Ja, auch der kam ja unten in die Ecke und meinte so, hey, was willst du machen? Wie kann ich dir helfen? Und was ich denke ist, wir haben das jetzt schon so ein bisschen mit Microsoft Copilot, wir haben es schon stärker mit Claude, Cowork und ich denke und hoffe, wir werden das einfach nochmal viel stärker sehen, dass wir Agenten bekommen, die das Wissen haben, die jetzt schon. Ja? Also ich kann ja jetzt schon ChatGPT fragen und sagen, hey, meine Bildschirme sind nicht richtig ausgerichtet oder mein Drucker funktioniert nicht, woran kann das liegen? Dann gibt der einen ja schon eine Anleitung, aber das ist ja nicht, was ich will. Ich will denen ja sagen, hey, mein Drucker funktioniert nicht. Und was ich eigentlich will, ist, dass der sagt, hey, ich scanne mal im Netzwerk, ich gucke mir deine USB-Ports an. Also so das, was ich bei meinem Papa mache, wenn ich zu Weihnachten nach Hause komme, dass ich sage, ich setze mich an den Rechner, ich klicke das alles durch. Ja, also vielleicht auch für alle geplagten ITler, die die Weihnachtsferien nach Hause kommen wollen, ohne IT-Support leisten zu müssen, wünsche ich mir, dass wir Agenten bekommen, die nicht nur das Wissen haben, sondern auch die Fähigkeiten und die Erlaubnisse und Rechte haben, solche Sachen eigenständig zu bearbeiten und zu fixen. Und natürlich hoffe ich mir das auch für meinen Copilot in Outlook, der mir letztens anhand von einer E-Mail hatte ich einen Reiseplan drin und er sollte mir einfach diese einzelnen Punkte in den Kalender eintragen. Das ging nicht, weil ein Copilot in E-Mail und Copilot im Kalender sind zwei unterschiedliche Sachen. Das ist nicht mehr zeitgemäß. Das muss weg.
Okay, also sind noch keine Skynet-Verhältnisse in zwei Jahren, weißt du?
Denke ich nicht.
Dann sind wir alle beruhigt. Ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit. Da waren spannende Takes dabei. Und ja, wir haben ja schon ausgemacht. Wir in einem Jahr treffen wir uns wieder. Und dann schauen wir, ob alles so eingetroffen ist.
Danke dir, Marc. Machen wir so.
Alles klar. Danke euch und schaltet auch bei der nächsten Folge wieder ein.